Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Ausgabe 152.
Und da begrüße ich auch alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer.
Heute, am Tag vor der Messe, vor der CeBIT, wollen wir etwas, weil wir im Moment wohl irgendwo im Zug oder im Auto unterwegs sind nach Hannover, wollen wir etwas über die CeBIT erzählen, wie es mal gewesen ist, wie es angefangen hat, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, welche Flops es gab und möglicherweise auch, was wir dieses Jahr auf der CeBIT zu sehen erwarten.
Wir hatten ja so ein bisschen die Idee, ganz am Anfang, wann war das, 1985? Sowas, ne, in der Richtung, war die erste CeBIT, die sich dann abtrennte von der Halle 1, waren wir ja so ein bisschen, wussten wir nicht so genau, ob eine ganze Messe CeBIT das überhaupt trägt.
Ja, also die Hannover Messe, diese Industriemesse, aus der die CeBIT ja herausgeboren wurde, die gab es ja schon viel, viel länger. Und das war in den 70er Jahren, da ging das dann los mit Bürotechnik und so weiter. Und da kam dann eigentlich so richtig so Schwung hinein. Allerdings gab es ja damals diese ganzen mechanischen Geräte, diese großen Fakturiermaschinen und so. Ich kann mich erinnern, damals wurde die Halle 18 war es, glaube ich. Die wurde Hölle 18 genannt. Nicht nur, weil die Dinger so unheimlich viel Lärm machten, sondern auch viel Hitze machen. Es war also schon fürchterlich. Und das hat immer mehr Raum beansprucht.
Ja, aber weitgehend war es doch die Halle 1, wo die Elektronik stattfand.
In der Halle 1 fing es an, dann kam aber die Halle 3 dazu, weil der Platz nicht mehr ausreichte. Und dann noch die Halle 18, wie ich eben sagte. Ja. So, und man hat eben gemerkt, das ist ein neuer Bereich und da muss irgendetwas geschehen. Und
da passiert immer mehr, da kommen immer mehr Leute, die ausstellen wollen, die haben keinen Platz mehr gefunden. Und da hat man gesagt, jetzt machen wir eine eigene Messe und zwar die CeBIT.
Ja, und am 12. März 1986 gab es dann die erste CeBIT. Übrigens, die Abstimmung für den Namen CeBIT, weißt du, was der heißt?
Zentrum für Büro- und Informationstechnologie.
Ja, hieß das mal, ne? Büro- und Informationstechnik, ja.
Technik, ja.
Und Technologie, dieser feinere Begriff, hat sich ja später durchgesetzt. Es war ganz knapp, diese Abstimmung für diesen Namen. Der zweite war CeBOT. CeBOT wäre vielleicht auch schön gewesen. Das wäre dann für Organisationstechnik gewesen. Aber CeBIT hat sich durchgesetzt und es ist ganz gut. Übrigens, schon im zweiten Jahr hat man einen neuen Namen gefunden für die CeBIT. Weißt du, welchen?
Einen neuen Namen, einen richtigen Namen oder einen Nicknamen?
Einen, der sich gehalten hat. Da gab es ja sehr starke meteorologische Anormalitäten. Und zwei Tage vor der Messe hat es da fürchterlich geschneit, dass die Aussteller nicht auf das Gelände kamen. Die hatten einen Meter Schnee in Hannover und haben dann wirklich geräumt und gemacht. Ja. Dann haben die Aussteller, weil sie nirgends mehr hinkamen in der Stadt, in den Hallen übernachtet, die extra geheizt wurden und so. Und da entstand der Name CeBIT. Der hat sich lange gehalten. Und oft bewahrheitet.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Die CeBIT.
Die CeBIT, ja.
Also wir haben das ja auch ausgenutzt, dass wir zwischen den Hallen lange gewohnt haben. Und zwar habe ich immer mein Wohnmobil dahin gefahren. Da haben wir dann ein Ü-Wagen-Schild vom WDR vorne reingetan. Denn es war ja ein Ü-Wagen, den wir da hatten. Wir übernachteten ja da.
Es war ein Übernachtungswagen.
Ich glaube, das würde heute keinem mehr gelingen. Wir mussten noch einmal, das weißt du bestimmt auch noch, weil wir eine Aufenthaltsgenehmigung für den Tag X hatten. Und hatten eine neue Standgenehmigung für den Tag X plus 1. Da mussten wir an Mitternacht vom Tag X rausfahren aus der CeBIT, dort drehen und fuhren mit der Karte X plus 1 dann neu wieder rein und standen wieder an derselben Stelle wie vorher.
Ordnung muss sein.
Ja.
Ja, also diese CeBIT hat sich dann sehr, sehr schnell entwickelt, das kann man wirklich so sagen, denn schon zum Start hatte man, ich glaube, 340 Aussteller von einem Moment zum anderen quasi und über 400.000 Besucher. Und das war da sensationell. Und diese Entwicklung, die ging auch explosionsartig weiter. Aber weißt du eigentlich noch oder hast du irgendwie herausfinden können, was auf den ersten CeBITs an Produkten ausgestellt wurde?
Viele, viele Monitore. Da gab es noch keine Flachbildschirme zum Beispiel. Jetzt sieht man nur Flachbildschirme und wenn man einen Monitor sieht, hat man Glück gehabt. Das hat sich also völlig gedreht. Ja, und dann so die ersten Computer, dann war auch nur Atari da und da war Commodore da. Und das war so eine Art, so eine kleine Hobbymesse zum Teil. Und zum anderen meinte man aber, es wäre eine Großcomputermesse auch.
Mhm.
Also auch IBM war natürlich da, wie immer, mit einem großen Stand. Und Siemens war noch damals da mit
Nixdorf, ganz groß.
Nixdorf.
Heinz Nixdorf hat ja nun sehr viel auch für diese Branche und auch für die Messe getan.
Er ist ja dort auch während der Messe verstorben,
ja,
inmitten von seinen 1000 Mitarbeitern, die auf einer Standfehde dort waren. Und dann ging das auf der CeBIT ganz, ganz schlimm rum da in dieser Messe, dass Nixdorf gestern Abend gestorben ist.
Mhm.
Und die Messe war irgendwie traurig darüber. Das hat so ein bisschen Schatten darüber gelegt. Und ich habe jetzt in den Sendungen, die mir noch verblieben sind, da vom WDR, denn wir haben ja jedes Jahr auch dort eine Sendung gemacht. Meistens nachher haben wir zwei Sendungen gemacht von der CeBIT. So ein bisschen herumgekramt. Ich hatte erstens große Probleme. Die Zeit geht ganz schnell vorbei, mit wo Medien irgendwie griffbereit sind und funktionieren. Denn mein Vista konnte meine Sendungen nicht mehr darstellen. Ich erinnere mich, dass es da so ein Indeo-Codec irgendwie gab.
Der war aber für Windows 2000, ja?
Für Windows 2000, ich meine, da wäre er schon drin gewesen, in Windows 2000. Und es gibt jetzt ein Update für Vista, diesen Codec reinzufahren. Bei dem einen VMware, wo mein Windows 2000 läuft, da lief's und bei der anderen lief's nicht. So, komisch. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Sendungen durchlaufen lassen, ganz auf die Schnelle. Und 1995 zum Beispiel, da begann für uns das Internet. Da begann für die Messe, für die CeBIT, auch das Internet.
Ja, da trat das so das erste Mal richtig in das Bewusstsein der Leute. Ja.
Und wir
also, es war ein Einwähl-Internet. Ja. Über ISDN konnte man sich dann einwählen und hat auch Zeitgebühren bezahlt dafür.
Genau, und das ISDN war deshalb auch auf dieser Messe ein ganz großes Thema. Denn man sah dort auch ISDN-Telefone als Bildtelefon. Ich kann mich gut entsinnen an eine Demonstration von jemand, ich glaube, der war von Alcatel, der zeigte, wie er von der Messe aus beobachten konnte, ob seine Garagentür geschlossen ist.
Und er konnte es da auch öffnen.
Er konnte es da auch öffnen und er konnte sogar die Hausanlage, die Verständigungsanlage bedienen von der Messe her. Das heißt, wenn einer klingelte, und dann konnte
Türsprechanlage.
Da konnte er von der CeBIT aus sagen, wer sind Sie, was wollen Sie? Und wenn der sagte, ich bin der Postbote mit einem Paket, dann konnte er von Hannover aus sagen, ich mache Ihnen das Garagentor auf, legen Sie das Paket rein. Garagentor ging auf und dann hat er das wieder zugemacht, sodass keiner, der da klingelte, auf die Idee kam, der Kerl ist nicht zu Hause, sondern der liegt vielleicht in der Badewanne oder irgend so etwas. Also das war damals schon im Gespräch, dass man natürlich sein Haus zu Hause steuern möchte. Und das hat wunderbar funktioniert. Mir hat das auch imponiert. War allerdings sehr teuer. 5.000 Mark sollte es kosten.
Mhm. Ja, früher konnten ja auch Telefonanlagen im Prinzip schon so etwas wie eine Rufweiterleitung. Natürlich auch von einer Sprechanlage, die an der Telefonanlage war. Ich kann mich erinnern, ich habe das natürlich ganz, ganz früh auch gehabt und habe auch, wenn es an der Haustür geklingelt hat, das umgeleitet auf mein Mobiltelefon. Und ich lief mal in Koblenz durch die Metro oder sowas. Und dann klingelte jemand an der Haustür und da habe ich mein Telefon genommen und habe mich gemeldet.
Ja.
Und da sagte jemand, ja, hier, und war eine Nachbarin, die wollte eine Wohnung mieten. Und da habe ich dir gesagt, du, es tut mir leid, ich kann dir im Moment nicht aufmachen, ich bin nicht zu Hause, ich bin in Koblenz. Dann ist sie mir fast ein Jahr böse gewesen, habe mich nicht mehr angeguckt, weil die das nicht geglaubt hat.
Das war
damals eben einfach noch nicht so im Bewusstsein der Leute.
So, und wenn wir jetzt ein Quiz machen würden, indem wir die Leute fragen würden, sagen Sie mal, was hat denn 1995 ein CD-Brenner? Ein CD-Brenner, der als externes Gerät geplant war, aber auf der Messe noch als internes Gerät kam. Was hat er gekostet? Multiple Choice. A, 100 D-Mark. B, 1000 D-Mark. C, 5000 D-Mark. Oder D, 10.000 D-Mark. Was sagst du?
Ich weiß es.
Ja?
Ja.
Aber ich glaube, viele, viele Zuhörer, die die Zeit nicht mitgekriegt haben, die würden doch so tippen, 500 vielleicht.
Und sind da
5.000 waren es. 5.000 Mark
mal auf ein Zehntel dessen.
Für einen CD-Brenner. In dem Jahr kam auch der Power-PC übrigens. Und MPEG 2,
der
also alles
Power
das.
PowerPC war ein Prozessor, muss man dazu sagen. Es war also kein Computersystem. Ja, dieser PowerPC, der war eigentlich damals mit sehr viel Lorbeeren bedacht worden. Und wo ist er? Hat sich in Nischen verkrochen. Mhm. Also da hat ja Intel und AMD in der Hauptsache alles platt gemacht. Die anderen treten ja gar nicht mehr im Vordergrund. Zur Messe selbst müsste man vielleicht noch was sagen. Sie ist also trotz Skepsis von vielen Seiten extrem gewachsen, explosionsartig gewachsen. Und wenn man sich dann überlegt, dass schon nach kurzer Zeit die Messehallen nicht mehr ausreichten, damals sahen die noch ganz anders aus. Ja. Die Messegesellschaft hat neue Hallen bauen lassen, hat die alten wegreißen lassen, hat neue, bessere, größere bauen lassen. Und dennoch, es gab eine Warteliste. Man musste sich als Unternehmen in die Warteliste eintragen, damit man vielleicht in 2-3 Jahren einen Stand auf der CeBIT haben konnte. Das muss man sich überlegen. Das sind Sachen, die wünscht man sich heute nochmal.
Und dann habe ich gehört dann von den alten Hasen, dass so irgendwie so Ansinnen, ob dann vielleicht wegen des großen Standes, den man da angemietet hat, vielleicht so 1-3 Prozentlein da vielleicht drin wären an Rabatt. Das wurde also, das wurde fast so mit einem Rausschmiss beantwortet, wobei das heute, wie ich höre, schon ganz, ganz anders aussieht. Denn wir hatten ja auch mal über 8000 Aussteller.
Und über 800.000 Besucher. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. So, und heute ist man froh, wenn man etwas mehr als die Hälfte davon hat. Mhm.
Ja. Ist aber immerhin noch genug, glaube ich. Ich kenne noch die Zeit mit den 800.000. Also, es war ja wirklich nicht mehr so schön. Das war ja selbst die Außenbereiche, die waren ja kaum zu durchgehen.
Ja, aber das hat eben niemand gefallen. Auch der Messegesellschaft selbst nicht. Weil ein großer Anteil derer, die die Messe besucht haben, Privatleute waren. So, jetzt haben sich aber die Firmen beschwert, weil zu viele Stierkämpfer rumliefen, die nur geguckt haben und denen letztendlich nichts gebracht haben. Und die Messegesellschaft hat gesagt, gut, wir müssen etwas tun. Sie wollten also die Privatleute von der Messe weghaben. Und das hat man ganz einfach gemacht, indem man die Preise exorbitant in die Höhe geschraubt hat. Mhm. Und schlagartig ist dann die Besucherzahl der Privatleute zurückgegangen auf etwa 12%. Und man hatte das Ziel erreicht und die Geschäftsleute waren wieder mehr unter sich und konnten ihre Gespräche führen.
Naja, aber die Prospektesammler sind immer noch da. Man sieht die immer noch mit den riesen Taschen da rumlaufen.
Ja, was heute geschieht, ist ja genau das Gegenteil. Ja, dadurch, dass die Besucher wegbleiben,
wollen wir sie wieder haben.
Werden ja nun Messekarten verschenkt bis zum geht nicht mehr an Privatleute, an Schüler, an jeder, der nicht schnell genug wegläuft, der kriegt ja eine Karte aufs Auge gedrückt. Selbst die Messegesellschaft verteilt diese Freischaltcodes für irgendwelche Gruppen.
Mhm. Ja, also da hat profitieren sich wir ja auch davon. Ne? Wir haben ja auch einige davon freigeschaltet bekommen.
Ja.
Jetzt hast du mir in einer Sendung, als ich dich fragte, sag mal, was hast du für einen Eindruck von der 98er CeBIT? Hat sich da was geändert gegenüber den letzten Jahren? Was hast du gesagt? Ganz erstaunlich, was dabei rauskommt.
98er, das weiß ich nicht mehr. Aha. Ich merke mir doch nicht den ganzen Schwachsinn, den ich erzähle. Ja,
du hast gesagt, die Menschen sind freundlicher geworden.
Mhm.
Toll, ne? Das, ja. Was hat dich dazu geführt? Hast du da irgendwo eine Cola kostenlos gekriegt? Oder?
Nee. Ich glaube, doch, so langsam kommt die Erinnerung daran wieder. Es ist so gewesen, dass auf der Messe sehr viel, ja, sagen wir mal, so Aggression eigentlich gewesen ist.
Also so voll war.
Ja, als es so voll war. Und dann plötzlich war alles etwas entspannter, etwas offener, freundlicher. Die Leute sind nicht mehr aufeinander zugestürmt und haben sich angerempelt, bis einer am Boden lag oder so, sondern es war wirklich deutlich freundlicher und schöner. Möglicherweise lag es einfach nur daran, dass weniger Leute auf einem Haufen waren.
Ja, und wir haben uns damals auch gewundert, als ein Video in einem Handheld, also in einem, jetzt kenne ich doch meinen eigenen Apparat da nicht mehr.
Meinst du ein Notebook oder?
Nein, kleiner in den Handheld.
Ja, PDA.
PDA, so. Ja. Als da ein Video drin lief, hast du auch gejubelt, hast gesagt, ist ja toll, habe ich ja vorher noch nie gesehen.
Ja,
schnell
gut,
hat sich das geändert.
In diesen kleinen Sachen. Wir sind ja jahrelang rumgelaufen und haben überall gesehen, wo Videos auf dem Rechner liefen. Und dass man dann auf dem Rechner Videos schneiden konnte, damals nonlinear, also nicht irgendwie in Echtzeit sowas, sondern man hat die Schnitte gesucht und hat dem Rechner dann 24 Stunden auf die Reise geschickt und hat ihm gesagt, jetzt schneid den Krempel mal zusammen. Auch das hat sich extrem geändert.
Und dann haben wir vorgestellt einen IBM-Laptop. Das war ein super Top-Modell.
Laptop muss ja top sein.
Ja, und der hatte nun sensationelle 4 Gigabyte Platte. Und das war so toll, 4 Gigabyte Platte, das sind wie viel, 125, was fehlt da, bis 250.000, bis 1 Tera oder sowas
ja,
von diesen gut. Platten. Aber ist schon irre, wie schnell das doch gegangen ist. 4 Gigabyte 1998 war eine tolle Nummer.
Das war damals, war das schön. Wobei ich muss sagen, die Betriebssysteme, die sind ja nun wahnsinnig groß gemacht worden und viele Programme auch. Egal, ob es sein muss oder nicht, aber die fressen ja nun eine ganze Menge. Ja. Aber wenn ich heute sehe, ich bekomme ja keinen Rechner mehr zu kaufen mit weniger als 160 Gigabyte Platte.
Ja, ja.
Ich habe übrigens letztens aus meinem Kleinen...
1 Terabyte, 90 Euro.
Ja, ich habe letztens aus meinem Kleinen, den ich immer mit im Studio habe, bei einer Fernsehsendung, habe ich die Platte ausgetauscht gegen eine, ich glaube, 40 Gigabyte. Da waren nämlich eine 4 oder 3 Gigabyte drin. Die war zwar noch nicht voll für das, was ich da brauche, obwohl 2 Betriebssysteme drauf sind, aber sie fing an, Geräusche zu machen.
Und was uns schon immer so gefallen hat, das waren so feine technische kleine Kniffe und so. Da hat man einen kleinen Drucker vorgestellt und da konnte man den Druckkopf abmontieren und konnte einen Scankopf draufbauen. Das heißt, der Drucker konnte jetzt als Scanner arbeiten. Er hat nicht gedruckt, sondern hat gelesen und hat das Ganze in den Laptop rübergespielt. Man hatte jetzt 2 Geräte auf einmal bei sich. Und das fand ich auch eine ganz tolle Idee. Hätte ich gerne gehabt, kam aber nie dazu. Irgendwie hat das Modell hat mir keiner schenken
wollen. Wir haben damals dann auch in der regulären Fernsehsendung im Computerclub auch noch einen jungen Mann gehabt, einen Schüler, ich glaube 14 Jahre war er damals alt, der hat so etwas als Bastellösung vorgestellt.
Und jetzt wunderte ich mich, als ich diese Sendung gesehen habe, vielleicht wundern Sie sich auch zu Hause, dass wir im Jahre 1998, ich bin immer noch bei der einen Sendung, eine GPS-Maus vorgestellt haben. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre viel älter, aber es ist ja gar nicht viel älter. Das ist ja erst in den 80er Jahren gestartet worden und dann musste es ja erstmal das Militär, die mussten ja erstmal zufrieden sein damit und dann erst ging es ins Zivile hinein und dann erst kamen so die Mäuse, ja, das war tatsächlich um die Zeit herum. Und die ganze Navigation begann ja auch erst dort in dieser Zeit. Und also so kann man sich auch wirklich verschätzen. Also wenn man mich gefragt hätte, wann hattest du deine erste GPS-Maus, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, so 93 oder so.
Ja,
das war nämlich die Maus, später, die wir gezeigt haben. Die Maus, die hatte ich auch. Also das war auch meine erste Maus. 98.
Ja, bei manchen Sachen kann man sich wirklich verschätzen. Man meint, das gibt es schon ewig, aber so ist es in Wirklichkeit gar nicht. Ja, dann gab es natürlich noch etwas, weil es waren auch im professionellen Bereich immer mehr Heimcomputer, die dort vorgestellt wurden.
Ja.
Auch die Software war dabei. Und da waren immer noch sehr viele Privatleute. Und da die Messe ja an sich zu wenig Platz hatte, damals noch, die ganzen Aussteller nicht bedienen konnte, die auf der CeBIT sein wollten, hat man sich dann überlegt, dass man doch vielleicht diesen quasi Hobbybereich auslagern könnte, sollte. Und da hat man dann 1996 die CeBIT Home daraus gemacht.
Einmal?
Nein.
Zweimal?
Zweimal. Die sollte alle zwei Jahre sein. Und das waren von Anfang an 632 Aussteller auf einer Fläche von 52.000 Quadratmetern, muss man sich vorstellen. Das war schon mächtig. Und die haben 215.000 Besucher gehabt. 1998, 2 Jahre später, waren es nur noch 586 Aussteller. Auch die Quadratmeterfläche war etwas geschrumpft um 4.000 Quadratmeter und die Besucherzahl lag bei 175.000 nur noch.
Also ich war auf beiden Messen gewesen, weil zum ersten Mal habe ich mich gewundert, wer da alles ausstellte. War da plötzlich Sat.1 und die ganzen Fernsehsender waren da, dann waren die Banken waren da. Und eigentlich habe ich was anderes vermutet gehabt. Ich habe eigentlich gedacht, da ist ein bisschen Heimcomputerei auch dabei und so weiter. Es waren eigentlich alles fremde Aussteller, die zu einer CeBIT Home...
Ja, das wurde auch nicht akzeptiert.
Das und war dann, alles verschenkter Platz natürlich auch.
Und im Jahr 2000 wäre dann die dritte CeBIT Home fällig gewesen. Aber da hat in Hannover die Expo 2000 den Platz gebraucht und deswegen hat man die CeBIT Home nach Leipzig verschoben. Die sollte dann in Leipzig von der Messegesellschaft durchgeführt werden. Aber da haben sich zu wenig Aussteller gemeldet, die sich daran beteiligen wollten. Und da hat man sie abgesagt und das war's dann.
Auch ein komisches Konzept irgendwie, das passte irgendwie
alles nicht zusammen. CeBIT verwöhnt, hat man gedacht, jetzt machen wir eine neue Messe
ja,
und die läuft genauso.
Die läuft genauso, wir brauchen dann nur zu schreien, dann kommen sie alle, sowohl die Besucher wie auch die Aussteller und dann aber nichts da, Pustekuchen. Das war auch zu viel, man hätte dann ja zweimal die CeBIT machen müssen, alle zwei Jahre als Aussteller.
Ja.
Und das, ja, das war natürlich, was kostet so eine CeBIT heute, den Aussteller?
Ich glaub, da können wir kommt darauf an. Also ich habe die letzten Jahre jetzt nicht mehr mit den Ausstellern darüber gesprochen, aber ich weiß, dass manch einer für seinen Stand da mehrere Millionen bezahlt hat. Mhm. An Standgeld, für den Stand.
Ja, ja. Also, wir hören von unseren Gastgebern, wir sind ja bei G-Data jetzt schon gewesen und da hören wir immer, da wäre ein sehr schönes, großes Ein- bis Mehrfamilienhaus.
Ja.
Würde da drauf gehen. Während der Messe.
Ja. Ja, und wenn man sich da vorstellt, was da manchmal für Stände da gewesen sind, so IBM oder Siemens, die sind auf 2 oder 3 Etagen gewesen, die haben einen Aufzug da.
Und auf dem Dach.
Und auf dem Dach, in diesen sogenannten Trillements oder wie die heißen, diese kleinen Hütten da oben drauf. Und die haben 2 oder 3 Etagenstände gehabt in der Halle. Ja, nicht nur so, sondern in einer Halle aufgebaut und dort ein Aufzug drin, auf dem Stand oder mehrere Aufzüge. Und da konnte man dann hochfahren und da gab es dann mit Küche und mit Ruheräumen und mit was weiß ich nicht alles. Also es ist schon aus heutiger Sicht, denke ich mal, wahnsinnig übertrieben worden auf einer solchen Messe. Aber damals floss das Geld noch und da war es da und da hat man gedacht, man muss es auch einsetzen, um das am Laufen zu halten.
Ja, da gab es ja auch einige Querelen, dass dann plötzlich die Telekom mal aussteigen wollte von der CeBIT. Und da hat man dann die Messeleitung lange zappeln lassen und zappeln lassen. Zappeln lassen ist natürlich schon eine Nummer, wenn es heißt, die Telekom kommt nicht mehr. Und dann zog sich das Ganze in den Dezember und fast vor Weihnachten und plötzlich hat man sich dann doch gesammelt und hat gesagt, also wir kommen dann doch. Und da waren natürlich alle Plätze vergeben. Musste man bis März, von Weihnachten bis März, eine neue Halle bauen. Hm. Das ist die 26.
Ja.
Die ist so gut gebaut worden in der kurzen Zeit, dass sie heute noch steht. Und das ist aber Hannover, das ist ein Typikum von Hannover. Ich glaube, Berlin würde das nie so schnell hinbringen. In Köln würde man auch länger dran bauen. Also wie gesagt, von Januar an bis März stand das Ding benutzbar da. Und hat Anfang März bereits die CeBIT, die Telekom, dort beherbergt. Ich habe noch eine Zahl, die ich von dir gehört habe in der Sendung, die hat mich auch fast umgeworfen. Und zwar in der Sendung von 1999, da haben wir etwas über WLAN gesprochen. Und WLAN ist ja nun auch noch nicht so alt. Ich habe auch vorher gedacht, also das gab doch schon 95, 96 WLAN. Es gab so etwas sogar schon 1989. Und da hast du eine Zahl genannt, einen Preis genannt, was das damals gekostet hat. Ein WLAN.
Ich weiß nicht mehr, was das war. Kann das von, wie heißt die Firma in Aachen, die es heute nicht mehr gibt,
nur Elsa?
Elsa gewesen sein?
Ich weiß nur den Preis noch von 89, 15.000 Mark.
Das ist natürlich mächtig,
ja. Und heute kostet so ein WLAN-Routerchen kostet 30 Euro oder so.
Ja, mittlerweile kriegst du für 30 bis 40 Euro. Ja.
15.000 Mark. Und dann ging es so 98, als wir das Teil dann zum Stecken da vorstellten, ging es dann auch so richtig los. Wir haben dann in jeder CeBIT ab 2000 und sowas haben wir dann mal mit unseren eigenen WLAN-Geräten mal geguckt, wie viele Netze sind da eigentlich hier. In der einen Halle hatten wir 247 WLAN-Netze. Also da hat auch so gut wie gar nichts mehr funktioniert.
Ja, einmal das und zum anderen, da gab es dann auch mal vor, was ist jetzt 7 oder 8 Jahre her, es muss so um 2000 gewesen sein, eine Sicherheitshalle, in der die ganzen Sicherheitstechnologien vorgestellt wurden. Und da sind wir dann mal durchgewandert mit ein paar Kollegen, die von Zeitschriften waren. Und die haben dann mal geguckt, was da war an Netzen. Und die haben auch um die 180 Netze gefunden. Und von diesen 180, ich weiß noch genau, waren 137 in der Sicherheitshalle unverschlüsselt.
Ja, schöne Zeit.
Ja.
Findet man heute nicht mehr ganz so. Ich habe dann damals gezeigt bekommen von jemand sehr Seriösem, wie man solche Netze aushebelt auch. Und zwar ganz einfach, weil die Telekom und andere haben da Dienste drauf laufen, wo man sich einklinken muss, muss man Geld für bezahlen. Und die haben einfach dieses Phishing gemacht, oder wie soll man es nennen? Die haben so getan, als wären sie von der Telekom, hatten aber einen Brenner hinter ihrem WLAN, waren viel stärker als alle anderen und haben dann irgendwo gesagt, jetzt gib mal deine Kennung ein, jetzt gib mal dein Dingsbums ein, sah genauso aus wie der von der Telekom. Und dann haben die eine Kennung nach der anderen kassiert und hätten sie benutzen können, wenn sie nicht so seriös gewesen wären.
Ja, es ist eine lange Zeit. 86 die erste Cebit, jetzt 2009, wird nicht die letzte sein. Das ist gut für uns, gut für Deutschland, gut für die Wirtschaft. Obwohl die Cebit ja mittlerweile auch in anderen Ländern ist, in China, in Japan, gibt es ja Ableger davon. Aber was erwarten wir denn dieses Jahr auf der Messe? Also ab morgen, wenn wir unsere Sendung machen.
Du musst mir noch eines noch sagen. Ich fand es ganz toll, was ich gesehen habe, was du gezeigt hast. Das habe ich damals nicht mitgekriegt. Und zwar, ich glaube, es war 97, 98 oder so, irgend sowas. Da hast du einen Fotoapparat gezeigt.
Mit einem Drucker drin.
Mit einem Tintenstrahldrucker drin. Mhm. Wo ist der geblieben? Könnten wir doch gebrauchen. Das Bild, was da rauskam, sah ganz gut aus.
Ja.
Nicht sehr groß, so groß wie der Fotoapparat selbst.
Ja, ich glaube, die Idee ist einfach gut gewesen, aber wer will denn noch Bilder auf Papier haben?
Das hast du aber gesagt, auch in einer Cebit-Sendung, dass es jetzt so preiswert wird, das selber drucken, dass wir demnächst keine Bilder mehr aus dem Labor haben.
Ja, aber mittlerweile
ist das Labor so billig geworden.
Ja, ne? Mittlerweile haben die Leute aber Notebooks und Fernsehgeräte sehen sich zu Hause ihre Bilder über das Fernsehgerät an und da braucht man kein Papier mehr.
Und dann hast du noch einen schönen Computer gezeigt und zwar einen Computer von IBM und hast gesagt, das ist ein kleiner Computer und jetzt öffne ich ihn, dann wird er ganz groß. Ganz groß wurde dabei die Tastatur, denn die wurde ganz raffiniert beiseite geschoben. Mhm. Also doppelt so groß war die nachher.
Ja.
Es kam das zweite Stück Tastatur, kam einfach rechts raus. Ja. Gute Idee, muss ich sagen. Warum sieht man es nicht?
Keine Ahnung.
Ich weiß Patente?
Ja.
Noch ein paar Jahre warten, dann kommt das wieder.
Wer weiß.
Also ein schönes kleines, man könnte diese schönen kleinen Netbücher, die wir jetzt heute haben, Klappe auf, Tastaturhälfte nach rechts raus und dann hätte man normales Tippen.
Ja.
Wäre doch schön.
Nochmal meine Frage. Was erwartest du dieses Jahr von der Cebit? Ab morgen wollen wir ja ein bisschen berichten.
Ich gehe völlig unvoreingenommen dahin. Ich erwarte nicht sehr viel in diesem Jahr.
Also die SSD ist ja viel preiswerter geworden, schneller geworden. Jetzt zur Cebit werden 64 GB vorgestellt von einem Hersteller. Der nächste Hersteller sagt, ist alles nix. Bei uns kannst du 256 GB SSD haben. Ja, ja. Die Stromaufnahme ist zurückgegangen. Also das ist sicherlich eine Technologie für weite Bereiche, da wo es um Ruhe geht und um Mobilität geht, wo die bald unsere normalen Festplatten ablösen können. Nicht in allen Bereichen. Hast du ein Projektor zu Hause, einen Beamer?
Nee.
Ja, das ist ja das große Problem dabei. Die Dinger, die sind gut und preiswert geworden, aber die Leuchtmittel dafür, die sind schweineteuer. Und da müssen wir sehen, da wird es etwas mit LEDs geben. OLED-Display wird es auch geben. Und eine ganze Menge mehr neue Navigationssysteme und so weiter.
Erzähl nicht so viel. Daumen nach oben und zicke-zacke, hoi, hoi, hoi.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.